Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Engel, liebe Zuhörer, ich freue mich sehr, es ist eine große Ehre, hier vor Ihnen sprechen zu dürfen und ein bisschen über meine Arbeit erzählen zu dürfen. Sie werden es gemerkt haben, ich habe meinen Titel ganz leicht geändert, aus einem Oder wurde ein Und. Ja? Und vielleicht erklärt das dann auch schon, wohin ich eigentlich will. Ich werde Ihnen ja heute aus einer sehr psychologischen Perspektive etwas erzählen, was eigentlich zunächst einmal eine ganz andere Sichtweise auf das Thema des Alterns und auch die Herausforderung des Alterns erfordert. Und da muss ich Sie ein bisschen hinführen. Denn ich bin kein Mediziner und da ich kein Mediziner bin, aber sehr viel mit Medizinern zusammenarbeite, weiß ich, dass eine besondere Sichtweise vorherrscht. Und die können Sie ein bisschen daran erkennen, dass ich herangehe an das Thema so über das Erleben, über das Denken. Und das Denken und Erleben über das Altern liegt eben in der Zukunft. Also sind alle Themen des heutigen Abends eigentlich Themen der Zukunft. Alter ist etwas, was in der Regel in unserer Zukunft liegt. Es sei denn, jemand hier fühlt sich alt. Ja, da fängt es schon an. Also, es geht um Fragen und Themen in unserer Zukunft und da sind zwei oder drei Sichtweisen eigentlich möglich. Das eine geht über Hoffen und Fürchte. Also, was in der Zukunft ist, kann bei uns Hoffnungen oder auch Befürchtungen erzeugen. Das sind so zwei widerstreitende Motive, die immer in allem drinstecken. Wir können aber auch Sorge haben und diese Sorge kennt zwei Arten von Verständnissen, eine fürsorgliche und eine vorsorgliche. Und beide haben doch etwas gemeinsam und liegen sehr nah beieinander. Und die fürsorgliche hat oft eben auch das Bewusstsein und trägt das Bewusstsein in sich, dass wir eben alle in einem sozialen Kontext leben und alle ein Umfeld um uns herum haben, das uns stark prägt. Und die Vorsorge, das ist vielleicht der Grund, warum Sie zu so einem Vortrag wie diesem kommen. Ja, das ist natürlich meine Hoffnung, dass das einer der Gründe sein mag. Und dabei werde ich natürlich auch über das Thema der Demenz in einer ganz anderen Weise sprechen, denn ich werde eine Kernthese versuchen zu vermitteln heute und Sie davon zu überzeugen, dass vielleicht die Demenz eine schwierige, schlimme, gefährliche, bedrohliche Krankheit ist. Aber ich werde Sie auch versuchen davon zu überzeugen, dass die Angst vor der Demenz eine nicht minder schwerwiegende, gefährliche, bedrohliche Symptomatik ist. Und wir lernen müssen, auch mit dieser Angst vor der Demenz umzugehen. Und insofern ist das dann auch eben das Thema der Vorsorge. Wir müssen nicht nur der Demenz, wir müssen auch der Angst vor der Demenz vorbeugen. Und da werde ich dann versuchen, auch ganz konkret ein bisschen darauf einzugehen, was man denn hier wirklich tun kann. Aber zunächst müssen wir über das Altern sprechen. Und was bedeutet Altern? Da muss ich Sie ein bisschen hineinführen in diese Denkweise des Alternspsychologen, die eine andere ist. Wir betrachten das Altern zunächst einmal gar nicht als etwas Besonderes, weil wir altern ja alle. Wir altern von der Geburt an. Altern hat eben auch viel mit Verlust und vielleicht aber auch mit Erfahrung zu tun. Das Entscheidende aus der alternspsychologischen Sicht ist, dass wir ein langes Leben vor uns haben und dass wir dieses lange Leben aber nicht kennen. Wir wissen nicht, keiner von uns weiß, wie lange er leben wird, aber was wir immer wieder hören, und das hören Sie auch von mir, jeder von uns wird jedes Jahr immer noch mal ein paar Monate älter. Mit jedem Jahr, das Sie überleben, werden Sie, wenn Sie eine Frau sind, 3 Monate, wenn Sie ein Mann sind, nur 2 Monate älter. Wenn Sie meinen Vortrag heute überleben, haben Sie 15 Minuten Zeit gewonnen. Ja. Und vielleicht können wir auch ganz viel lernen über das Alter, wenn wir uns einmal anschauen, wer denn eigentlich alt geworden ist. Da ja hier niemand ist, der sich bekennen möchte, schauen wir einfach mal an, wie die ältesten Menschen aussahen. Die bislang am besten dokumentierte und gesichert älteste Person, die es jemals gab, ist Jean-Louis Calment. Die ist 122 Jahre alt geworden. Wir wissen, dass es sie wirklich in diesem Alter gab, weil es gibt ein Foto von ihr mit im Alter von etwa 21 Jahren. Und da wissen wir also, die ist wirklich so alt geworden. Immer wieder finden Sie in der Presse auch Berichte über noch ältere, aber da sind eben die Dokumentationen der Geburtsdaten nicht so gut validiert. Am 22. April ist Gertrud Henze gestorben. Das war bis dahin die älteste lebende Frau in Deutschland. Sie ist im Alter von 112 Jahren und 138 Tagen gestorben. Am 30.03. dieses Jahres feierte Frieda Schwillus aus dem Erzgebirge in einem Mehrgenerationenhaus mit Enkeln und Urenkeln lebend ihren 112. Geburtstag. Und 15 Tage später hat sie schon einen Rekord, einen Deutschlandrekord gewonnen. Sie wurde nämlich dann die älteste lebende Deutsche im Mai 2014. Entscheidend ist, wenn wir uns diese ältesten Menschen anschauen, da ist keine Demenz. Auch Gertrud Henze ist ohne eine diagnostizierte Demenz gestorben. Auch Frieda Schwillus scheint nicht dement. Zumindest kann man an dieser Stelle keine besondere Krankheit vor. Natürlich hat jeder ältere Mensch auch Diagnosen, Krankheiten. Aber entscheidend scheint offensichtlich nicht zu sein, welche Krankheiten, sondern entscheidend scheint zu sein, wie denn die Lebensgeister sind, wie der Lebensmut ist. Wer aktiv ist, wer geistig, körperlich aktiv ist, der scheint auch gerne zu leben. Wer gerne lebt, lebt vielleicht länger. Eine Garantie ist Aktivität und gerne leben sicher nicht, aber es mag dazu beitragen. Und insofern ist eben hier die Schnittstelle, wo auch Psychologen und Mediziner zusammenkommen, nämlich in der Einsicht, dass wenn wir über das Altern und das lange Leben sprechen, es uns vor allem um die Lebensqualität geht. Es geht nicht darum, lange zu leben, es geht darum, Leben in ein langes Leben hineinzubringen. Und um das zu schaffen, muss man eben überlegen, was eigentlich genau macht es aus, 100 Jahre zu leben, 112 Jahre zu leben und dabei Freude zu empfinden, auch gute Zeiten in diesem langen Leben zu empfinden. Und das ist in der Tat nicht einfach, weil wir ja alle nicht viel wissen über das Alter. Denn keiner hier ist alt. Ja, keiner kennt sich wirklich aus. Also gibt es einen Weg, meine Empfehlung dazu wäre, sprechen Sie doch einfach mal mit einem älteren Menschen. Machen Sie doch mal einen Tag, wo Sie sich jemanden suchen, von dem Sie das Gefühl haben, der sei älter als Sie. Ja, Sie werden staunen, wie viel es davon gibt, wenn Sie darüber nachdenken. Dann werden Sie aber in Ihrem Gespräch vielleicht sich auch die Frage, worüber sollen wir sprechen? Sprechen Sie über die Bedeutung des Alterns. Und schon werden Sie feststellen, der andere fühlt sich eigentlich nicht viel älter als Sie. Ja, das wird schon ein Ergebnis sein. Aber vielleicht lernen Sie auch etwas über die Bedeutung des Alterns. Und Sie lernen auch etwas über die Möglichkeiten und Chancen, die das Altern bringt, wenn Sie auf so eine Weise herangehen. Natürlich können Sie jetzt vielleicht schon sagen, ach, jetzt kommt ein Vortrag darüber, wie schön das Altern sein kann. Nein, das Altern hat Herausforderungen. Und die größte Herausforderung des Alterns ist nicht die Demenz. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, ich habe hier eine einfache Statistik, die einfach einmal die Prävalenzen der Demenz vergleicht mit den Prävalenzen, also den in bestimmten Altersgruppen zu einem bestimmten Zeitpunkt auftretenden Häufigkeiten von Ausprägungen der Pflegebedürftigkeit. Dann sehen Sie, 60% der über 90-Jährigen erleben eine Pflegebedürftigkeit. Pflegebedürftigkeit ist ein Begriff, der scheint schwer zu bestimmen, schwer zu erkennen. Da stecken in der Regel viele Krankheiten dahinter, viele Mehrfacherkrankungen, auch Gebrechlichkeit und natürlich auch die Demenz. Aber die Demenz selbst ist nicht die häufigste Erkrankung, nicht die Erkrankung, die jeder Mensch im Alter haben wird. Natürlich ist es wahrscheinlich eine der häufigsten bei den über 90-Jährigen, wenn wir bei den anderen Erkrankungen vielleicht ein bisschen die Diagnosen spezifischer darstellen können, weil wir auch mehr wissen. Pflegebedürftigkeit ist mindestens so schwer zu bestimmen wie eine Demenz, denn Sie wissen hoffentlich, es gibt viele Demenzen, nicht nur eine Demenz. So können wir an das Altern herangehen. Wir können das Alter als Verlust thematisieren. Und ich habe angefangen, Ihnen das Altern auch als Gewinn zu beschreiben. Jetzt haben wir diese zwei immer wieder streitenden Motive. Wenn wir die Forschung über das Altern gerade aus der psychologischen Sicht über die Jahre, vielleicht auch die Jahrzehnte betrachten, dann sind das eben die beiden großen Befundlagen. Wir können aus psychologischer Sicht immer wieder etwas beschreiben, das sehr viel mit Gewinnen zu tun hat, immer wieder auch etwas mit Verlusten. Und manchmal erkennen wir aus psychologischer Sicht, dass die Verluste sogar Gewinne ermöglichen. Und insofern hat das Altern etwas, das ich, also zumindest in einem kurzen Vortrag, ich soll ja doch nur 60 Minuten reden, nur sehr schwer kann ich die Befunde alle in einen Satz packen. Aber es gibt eine Metapher, die uns wirklich sehr hilft, bei der wir auch gelernt haben, mit der umzugehen. Das ist die Metapher des Januskopfes. Wir können das Alter als ein zweigesichtiges, vielleicht auch vielgesichtiges Phänomen beschreiben, das immer eine dunkle Seite und eine helle Seite hat. Und die dunkle und die helle Seite ist in einem zu betrachten. Sie gehört zusammen. Deswegen habe ich dieses Bild aus den Vatikanischen Museen Roms mir geklaut und denke, es ist ein sehr gutes Bild, weil es eben das eine Gesicht im Dunkeln und das andere Gesicht im Hellen zeigt. Und wir erkennen eben auch, es ist ein Kopf. Und da haben wir die beiden Perspektiven. Altern bedeutet eben auch Auseinandersetzung mit Depression, Pflegebedürftigkeit, Gebrechlichkeit, Demenz. Und dann steht dem gegenüber die Erfahrung, der Schatz der Bewältigungsmöglichkeiten, die wir gelernt haben. Es gibt das Thema der Weisheit und die persönliche Reifung. Und wenn man nun herumgeht und so wie ich es ja vorgeschlagen habe, Menschen fragt, was bedeutet denn für sie Altern, dann sind die Antworten überraschend eigentlich positiv. Selten wird bei diesen Themen Demenz wirklich angesprochen. Die meisten Leute sagen eben Dinge, die einerseits mit dem Bedürfnis zu tun haben, etwas zu erhalten, was man hat, aber auch mit dem Bedürfnis zu wachsen. Es gibt eine sehr schöne Untersuchung der Deutsche Alterssurvey, der genau das gemacht hat. Menschen ausführlich interviewt, gefragt, was bedeutet für sie Altern. Menschen aus ganz verschiedenen Altersgruppen, also Mittelalterwachsene, ältere Erwachsene, teilweise auch jüngere, aber vor allem die schon etwas in die Jahre gekommenen Erwachsenen. Und dann kommen solche Aussagen wie: Altern bedeutet, dass ich nicht mehr so belastbar bin, dass ich nicht mehr gebraucht werde, dass ich mich häufiger langweile. Das sind Befürchtungen im Prinzip. Oder es gibt eben auch die positiven Erlebnisse, dass ich meine Fähigkeiten erweitern, dass ich weiterhin in der Lage bin, neue Dinge zu lernen, dass ich weiterhin viele Ideen realisieren kann. Altern also ist doch in Wahrheit sehr stark geprägt von bestimmten Deutungen. Deutungen, die wir diesem Alter geben, mit denen wir lernen und gelernt haben zu leben. Und diese Bedeutungen sind es eigentlich, die unser Alter prägen. Und hier ist jetzt nun, wenn man so will, auch eine der Stärken eigentlich der psychologischen Forschung, dass wir eben doch viel mit Medizinern zusammenarbeiten und dann auch wieder zeigen können, wie psychologische Mechanismen wirken. Vielleicht sind es tatsächlich die Deutungsmuster, die eine Rolle spielen dafür, wie wir ein langes Leben, aber auch viel Leben in vielen Jahren erreichen. Und dazu gibt es eine Illustration, die mittlerweile klassisch geworden ist. Sie können da gleich mal mitmachen. Also eine Studie, die von meiner Kollegin Becca Levy an der Yale University durchgeführt wurde, die mittlerweile schon ein Klassiker ist, obwohl sie erst 12 Jahre alt ist. Das ist ja eigentlich noch nicht viel, aber in der modernen Forschung ist das schon sehr, sehr viel geworden. Jetzt beantworten Sie einfach mal diese Fragen. Ich habe genauso viel Schwung wie letztes Jahr. Ich bin jetzt so glücklich, wie ich es in jüngeren Jahren war. Können Sie diese Fragen bejahen? Würden Sie sagen, da stimme ich sehr zu, das trifft auf mich zu? Jeder, der jetzt Ja gesagt hat, hat zu den 15 Minuten, die Sie jetzt gewonnen haben, wenn Sie meinen Vortrag überleben, 8 Jahre dazu gewonnen. Das ist die Befundlage. Das ist eine Studie, die ist jetzt 12 Jahre alt. Mittlerweile gibt es sehr viele weitere Untersuchungen aus großen Längsschnittstudien weltweit und dieser Befund ist in der Tat repliziert, immer wieder auch bestätigt. Sie sehen hier eine sogenannte Überlebenskurve und Sie sehen sie für zwei Gruppen, das ist sehr bildhaft eigentlich nur, natürlich ist die Analyse etwas feingradiger durchgeschaltet worden, aber Sie sehen jetzt eine Gruppe von Menschen, die das bejaht haben, so wie einige hier, eine positive Alterseinstellung über ihr eigenes Alternserleben ausdrücken und andere, die haben das nicht so positiv bewertet. Das waren alles Menschen im Alter von 53 und älter und dann hat man geschaut, wie geht es weiter mit denen? Und dann sehen Sie, nach 5 Jahren leben immer noch 90%, nach 10 Jahren leben so im Durchschnitt noch 80%, nach 15 Jahren waren 50% derjenigen verstorben, die eine nicht so positive Einstellung hatten, aber erst nach 23 Jahren waren 50% derjenigen verstorben, die eine positive Einstellung hatten. Das sind 8 Jahre im Durchschnitt Gewinn an Lebenszeit. Ich vermute gar nicht so schlechte Lebenszeit. Also ein längeres Leben kann offensichtlich bei einer positiven Deutung des Alterns erreicht werden. Wie funktioniert das? Was ist da der Mechanismus? Dabei stehen zu bleiben wäre ja schwierig, deswegen habe ich gleich 2 Erklärungen Ihnen mitgebracht und anzubieten. Die eine und die andere Erklärung schließen einander nicht aus, sie gehen auch sogar ein bisschen mit ineinander über. Die eine hat zu tun damit, dass man vielleicht, wenn man eine positive Einstellung hat zu dem eigenen Altwerden, vielleicht Freude am Altwerden erlebt, vielleicht auch deswegen sich mehr bemüht, das zu tun, was der Lebensqualität förderlich ist. Und da haben wir nun in den letzten 20, 30 Jahren einfach auch versucht, genau diese Strategien zu beschreiben, die eigentlich förderlich sind für eine hohe Anpassungskompetenz, so nennen wir das, eine hohe Fähigkeit, sich auf die Herausforderungen des Alterns einzustellen. Und die haben zu tun mit diesen 3 grundsätzlichen Strategien, die wir dann mit solchen Begriffen wie Selektion, Optimierung, Kompensation, verzeihen Sie mir das, ein bisschen Fachjargon muss sein, belegen. Mit Selektion ist eben gemeint, sich zu beschränken, sich zu bescheiden auf das, was wichtig ist. Mit Optimierung ist gemeint, dass es immer, in jeder Phase des Lebens möglich ist, sich zu verbessern. Und dass es deswegen möglich ist, auch etwas einzuüben, einzustudieren, die Ressourcen zu verbessern. Und es ist immer möglich, auch wenn man sich 80 Jahre nicht hat helfen lassen wollen, mit 80 darf man sich helfen lassen. Das sind Strategien und nun war also die Erklärung, aha, ältere Menschen, die positiv sind zu ihrem Altern, das Altern positiv erleben, können solche Strategien vielleicht mehr nutzen. Eine Kollegin von mir, die auch bei uns im Institut für Psychogerontologie in Erlangen, in Nürnberg-Erlangen sitzt, Susanne Wurm, hat genau diese Frage untersucht und hat also mit Daten des Deutschen Altersservice aus Berlin und hat im Grunde 2 Gruppen gebildet, nämlich solche, die Frage, hatten Sie in den letzten 6 Monaten eine schwere Krankheit oder einen Unfall? Denn wer in den letzten 6 Monaten eine schwere Krankheit hat oder einen Unfall, sitzt wahrscheinlich heute nicht hier. Das ist in der Regel so gemeint, dass das eine schwere Krankheit, ein Unfall ist. Und sie hat Leute untersucht, die so einen Unfall mit Ja oder einen Krankheit mit Ja beantworten und hat sich geschaut, was haben sie denn dann gemacht in den darauffolgenden 6 Monaten? Wurden solche Strategien eingesetzt? Es wäre ja eine gute Reaktion auf eine schwere Krise, sich zu bescheiden, zu beschränken, trotzdem zu üben, nicht locker zu lassen, Hilfen in Anspruch zu nehmen. Und was kommt raus? Tatsächlich hier also zunächst einmal die Gruppe derjenigen, die muss hier meine Technik noch verfeinern. Diejenigen, die keine Krise hatten, da ist natürlich auch nichts, was man tun muss. Aber bei denjenigen, die das Altern positiv erleben, im Vergleich zu denen, die es nicht so positiv erleben, zeigen sich deutlich mehr von diesen Strategien, die wir mit Selektion, Optimierung und Kompensation, jetzt machen wir es noch technischer, sogar mit SOK abgekürzt definieren. Und dann sehen Sie, aha, Solche Strategien werden häufig eingesetzt. Nützt das was? Ja, es nützt was. Wer solche Strategien einsetzt, ist in der Tat gesünder. Zumindest fühlt er sich schon mal gesünder. Ob das dann auch medizinisch sich belegen lässt, das werden wir noch weiter prüfen. Und jetzt die beste Nachricht, genau diese Strategien können Sie leicht lernen. Da gibt es auch schon Studien, Trainingsstudien an der Freien Universität in Berlin, wo das trainiert wurde. Also ein möglicher Weg. Jetzt kommt natürlich vielleicht auch das Gefühl dazu, dass diese Strategien vielleicht sehr allgemein formuliert sind. Man kann da spezifischer reinschauen. Vielleicht ist die Kraft der Deutung auch sehr viel spezifischer und konkreter, als wir uns das oft vorstellen. Das haben wir in einer anderen Studie gemacht. Da konnten wir dann auch zeigen, wie vielleicht dieser Mechanismus der positiven Deutung genau wirkt. Und das hat wiederum damit zu tun, dass wir unsere Zukunft nicht kennen, dass die Zukunft ungewiss ist und dass wir mit dieser Zukunft lernen müssen, umzugehen. Wenn ich Sie jetzt frage, wie zufrieden sind Sie, mal abgesehen von der letzten halben Stunde, wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben, dann können Sie vielleicht jetzt natürlich nach dem, was ich gesagt habe, sich nicht mehr trauen zu sagen, naja, es gibt auch Schattenseiten. Wenn ich Sie jetzt aber frage, was glauben Sie denn, wie zufrieden sind Sie in 5 Jahren? Ja? Ja? Das wäre eine Antwort. Man könnte aber weitergehen. Man könnte also einfach das auch mal aufschreiben lassen und dann könnte man ja mal nach 5 Jahren prüfen. Was ist denn geworden aus der Vorhersage, die Sie damals gemacht haben? Und das vielleicht nicht nur einmal, vielleicht könnte man das ja mehrmals machen, wenn man einfach mal 12 Jahre lang sie immer wieder fragt, wie zufrieden sind sie, wie zufrieden werden sie in 5 Jahren sein. Und dann prüft man einfach mal, wie ist denn da die Wirklichkeit? Haben Sie das realistisch eingeschätzt? Oder vielleicht doch eher ein bisschen vorsichtig, bescheiden eingeschätzt? Oder hatten Sie höhere Erwartungen, als sich dann bestätigt haben? Sie werden es nicht glauben, genau das haben wir machen können in einer Studie, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin durchführt. Der sogenannte sozioökonomische Panel hat das über 12 Jahre lang gemacht, zwischen 1993 und 2004, genau diese Fragen so gestellt, sodass wir also die aktuelle Zufriedenheit und die antizipierte Zufriedenheit hatten. Und jetzt kommt etwas ganz Einfaches zunächst mal heraus, wenn wir uns die aktuelle Zufriedenheit anschauen, dann sehen wir, eigentlich unterscheiden sich Junge, Mittelalte und Ältere im Durchschnitt nicht. Etwas ganz anderes ist es, wenn wir den Verlauf der Zufriedenheit im Alter über 12 Jahre betrachten. Ältere werden gar nicht immer zufriedener. Das ist vielleicht nicht überraschend. Aber man könnte sagen, alles, was wir bisher gehört haben in der Forschung, heißt es doch immer, alle seien so gut drauf im Alter und so weiter. Wenn wir das im Verlauf betrachten, gibt es tatsächlich eine Auseinandersetzung mit schwierigen Zeiten. Und die Älteren haben tatsächlich einen gewissen Abfall über die Zeit. Bei den jungen Erwachsenen, den Mittleren, ist es eigentlich relativ stabil. Jetzt die entscheidende Frage. Was ist denn aus der Frage geworden, wie zufrieden sind Sie in 5 Jahren? Was glauben Sie, die jungen Erwachsenen? Die sind eigentlich die zufriedensten. Ja? Und in 5 Jahren wird natürlich alles noch besser. Ne? Ganz klar, alle sagen immer wieder, es wird besser und sie bleiben darin sogar relativ gleich. Es wird sogar noch extremer, dass sie am Ende dieser 12 Jahre eigentlich, also wenn sie genau hinschauen, wenn sie feststellen, es geht ein bisschen auseinander. Junge Erwachsenen müssen glauben dürfen, dass da wirklich noch mehr kommt. Nehmen Sie das den jungen Erwachsenen nicht, sage ich auch als Entwicklungspsychologe. Das ist natürlich wichtig. Ja, vielleicht kommt da noch mehr. Aber eigentlich ist die Herausforderung des Alterns zu akzeptieren, dass das vielleicht schon ganz toll ist, so zufrieden zu sein. Und wenn wir jetzt die Älteren uns anschauen, da ist ein bisschen Depression, könnte man meinen. In 5 Jahren wird es nicht mehr gut sein. In 5 Jahren wird es schlechter sein.
Wie kann es sein, dass vom Alter von 64 auf 65 der Sprung 65-Jährigen
ja
sehr viel zufriedener
Das sind ja hier an dieser Stelle immer querschnittliche Vergleiche. Da haben wir es auch zu tun natürlich mit dem Einstieg in die Studie. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Effekt dieser ersten Befragung, ja, den Sie da haben. Da ist offensichtlich eine Bereitschaft, sich positiver zu bewerten. Ist ein interessantes Thema, wird auch tatsächlich behandelt in anderen Untersuchungen. Jetzt haben wir aber zunächst einmal diese pessimistische Einschätzung. Und jetzt könnte man meinen, in dieser pessimistischen Einschätzung liegt etwas Negatives. Und das ist es aber nicht. Aber wenn Sie das mal genau bedenken, was passiert? Jemand sagt, in 5 Jahren bin ich nicht mehr so zufrieden wie heute. 5 Jahre später ist vielleicht manches nicht mehr so gut. Die Gesundheit haben wir natürlich auch betrachtet. Und die Gesundheit ist in der Regel tatsächlich schlechter geworden. Und trotzdem ist man noch deutlich zufriedener, als man eigentlich erwartet hatte zu sein. Es ist also ein Deutungsmuster, das sich darin ausdrückt, dass man es immer wieder schafft, Erwartungen zu formulieren, die man dann übertrifft. Und so können wir auch erklären, warum, erzählen Sie das nicht, was mit denen passiert, die nicht so, die das nicht so bescheiden formulieren, sondern eher etwas optimistisch sind, die sterben 1,5 Jahre früher. Wenn Sie jetzt also gesagt haben, innerlich gedacht haben, in 5 Jahren bin ich nicht mehr so zufrieden, dann haben Sie zu den 15 Minuten und den 8 Jahren nochmal 1,5 Jahre dazu gewonnen. Da sind wir jetzt schon bei 9,5 Jahren und 15 Minuten. In einer halben Stunde, nicht mehr lange. Ja? Die halbe Stunde müssen Sie noch schaffen. Was wir also eigentlich sehen, ist, dass hinter der positiven Deutung, die Menschen zu Wege bringen, ein starkes Deutungsmuster liegt, das darin besteht zu sagen, ja, es gibt Erwartungen, die werden nicht mehr erfüllt und damit kann ich gut leben und ich bin zufrieden, wie es ist. Gerade am Montagabend haben wir in unserem Institut eine Fotoausstellung von Fotografien sehr alter Menschen in der Region Nürnberg-Fürth eröffnet. Titel der Ausstellung, es ist, wie es ist. Das hat die Künstlerin so gewählt und das ist eigentlich auch schon das starke Deutungsmuster. Hinter dieser Bescheidenheit könnte ja auch etwas stecken, was uns lernt mit den Sorgen rund um das Thema Demenz, Gedächtnisverlust, Pflegebedürftigkeit umzugehen. Vielleicht ist es ja ganz gut, dass wenn irgendwo eine Vortragsreihe ist über Demenz, viele Menschen kommen, die vielleicht sich Sorgen machen. Und da kommen dann Menschen, die positiv sind, die eine positive Einstellung haben. Das könnte ja sein. Ist es also vielleicht ganz gut, eine Angst vor solchen Krankheiten zu haben? Und da würde ich sagen, da müssen wir genauer hinschauen und uns das mal genauer überlegen, was denn eigentlich hinter dieser Angst steht. Und da hilft uns wieder die Sicht des Januskopfes, des Panoptikums eigentlich, dieser Vielgesichtigkeit. Vielleicht steckt hinter einer Furcht etwas Positives, vielleicht aber eben auch etwas Negatives. Es geht eben darum, eine bedrohliche Angst zu unterscheiden von einer vielleicht nützlichen Sorge. Die bedrohliche Angst zeigt sich in einer Forsa-Umfrage, die letztes Jahr durchgeführt wurde. Da wurde einfach gefragt, wie sehr haben Sie Angst davor, in Bezug auf sich selbst eine dieser Krankheiten zu erleiden. Das waren natürlich viel mehr Krankheiten, die da genannt waren. Krebs, Schlaganfall, Demenz waren jetzt die Spitzenreiter. Gab aber auch andere Krankheiten. Sie sehen, die Angst vor dem Krebs ist bei jungen Erwachsenen und auch bei den mittelalten Erwachsenen sehr stark ausgeprägt, vielleicht bei den Älteren nicht mehr ganz so stark. Dort aber ist die Angst vor Demenz besonders stark. Auch schon bei den Mittelalten. Interessanterweise auch der Schlaganfall, der ja auch immer mehr in das Bewusstsein rückt, weil wir da auch immer mehr dafür tun. Ist das jetzt gut, eine solche Angst? Und hier gibt es nun eine andere Befragung, die eigentlich auch zeigt, wo das Bedrohliche einer solchen diffusen Angst vor einer Krankheit liegen kann. Nämlich es gibt eine Befragungswelle, die wird jährlich durchgeführt vom Gesundheitsmonitor. Da werden viele Aspekte auch erfragt. In einer gerade letztes Jahr durchgeführten Welle wurde gefragt, was man für Einstellungen hat zur Demenz. Und da waren unter vielen Einstellungen Ich habe Ihnen nur 3 von etwa 12, die untersucht wurden, herausgesucht, aber die anderen waren ähnlich niederschmetternd. Also so eine Einstellung wie die Vorstellung, an Demenz zu erkranken, ist bedrohlich. Mehr als 70% bejahen das. Besser früher geistig fit sterben, als später mit Demenz. Immer noch weit über 60% in allen Altersgruppen. Demenzkranken ein würdevolles Leben zu geben, ist unmöglich, glauben immer noch über 30%. Niederschmetternd. Niederschmetternd in einer Gesellschaft des langen Lebens, wo es ein Mensch schaffen kann, 112 Jahre und 138 Tage zu leben. Und das war noch nicht die älteste jemals in Deutschland gestorbene Frau. Ja, in Deutschland gab es auch schon ältere Menschen ohne Demenz. Und trotzdem sind solche negativen Einstellungen eigentlich bedrohlich und vielleicht kennen Sie das auch aus Ihrem Bekanntenkreis und haben es auch in der Presse mitbekommen. Wie viele Menschen meinen, angesichts einer Demenz müsse man oder solle man gar nicht mehr leben? Was für ein niederschmetterndes Ergebnis wäre, wenn unsere Angst vor der Demenz zu so einem Verhalten und so einem Denken führt. Da wir selbst ein Gedächtniszentrum in unserem Institut unterhalten, sehr viele Menschen zu uns kommen, die einfach nur Beratung suchen. Wir sind keine klinische Einrichtung, wir machen das aus reinen Forschungszwecken, kostet nichts zu uns zu kommen, kann ich jetzt sagen, weil Sie sind ja in Hamburg, da werden Sie nicht nach Nürnberg fahren, gibt es aber auch in Hamburg. Man kann also bei uns jederzeit sich sozusagen eine Diagnostik besorgen. Deswegen machen wir natürlich darum herum auch viele Befragungen und haben jetzt auch gerade aktuell, weil uns diese Ereignisse wirklich, also auch diese Ergebnisse wirklich besorgt haben, auch mal eine eigene Untersuchung durchgeführt zum Wissen über Demenz. Und da war eben ein anderer Zugang. Wir haben nicht gefragt, haben Sie Angst vor Demenz? Wir haben einfach direkt gefragt, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Sie dement werden? Und haben das in Beziehung gesetzt zu der Bedrohung. Wenn man es für wahrscheinlich oder unwahrscheinlich hält, wie stark würde denn das Ihr Leben beeinträchtigen, wenn Sie dement wären? Und da kommen doch etwas andere Ergebnisse heraus und dann sieht man, dass die meisten eben doch ein sehr viel differenzierteres Bild haben, als es diese Ergebnisse vielleicht nahelegen. Nämlich zunächst einmal, Jüngere sind es, die vor allem eine hohe Wahrscheinlichkeit an einer Demenz zu erkranken, für sich ausrechnen. Wie sie das tun, weiß ich nicht, aber es sind junge Erwachsene unter 40-jährig, also bei uns sind junge Leute immer unter 40 in der Regel und eigentlich sind sie unter 70, aber eigentlich genau genommen unter 85, aber okay, also junge Erwachsene. Und dann sieht man, also diese Wahrscheinlichkeit sehen Ältere nicht so stark und es sind tatsächlich auch die Älteren, die es eher für unwahrscheinlich halten. Und dann haben wir hier so eine Mittelgruppe, in der eben auch so diese unentschlossenen Teils-Teils-Antworten stecken und da sind auch noch die Jüngeren besonders stark, die sich also gefährdet sehen an einer Demenz. Wie schlimm ist das eigentlich, wenn junge Erwachsene tatsächlich glauben, sie würden eine Demenz erleiden? Es ist doch viel wichtiger, erstmal so alt zu werden, dass man überhaupt eine Demenz bekommen kann. Ja? Das wäre doch schon eine Leistung. Und Ältere rechnen sich eben das vielleicht auch ganz richtig aus, dass es vielleicht doch nicht so ist, dass die Wahrscheinlichkeit einer Demenzerkrankung, nämlich die Inzidenz im nächsten Jahr an einer Demenz zu erkranken, tatsächlich steigt. Nein, ist vielleicht gar nicht so unrealistisch. Und dann haben wir eben gefragt, steckt denn hinter dieser Einschätzung, eine Demenz, an einer Demenz erkranken zu können, steckt denn da vielleicht eine besondere Bedrohungseinstellung? Glaubt man dadurch besonders stark gefährdet zu sein, wenn man nun eine Demenz hat, sind das vielleicht auch unterschiedliche Einstellungen. Man könnte ja auch sagen, das hier sind vielleicht auch etwas unrealistische Optimisten. Ja. In jedem Alter, egal ob man 65 oder 40 ist, ist es vielleicht auch ein bisschen unrealistisch zu behaupten, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dement werde, ist gering. Vielleicht ist da eine Wahrscheinlichkeit, die wird für mich nicht anders sein als für jeden anderen. Und hier stecken vielleicht auch ein paar Realisten darunter, die das vielleicht auch ganz akkurat einschätzen. Denn jetzt ist in der Tat überraschend, dass wenn wir also uns mal die anschauen, die das für wahrscheinlich halten, dann sind da auch solche dabei, die das viel stärker als eine Beeinträchtigung bewerten, wenn sie denn dement würden. Ja, wir reden nur über das Wissen, über das Denken, über Demenz. Und bei denen, die so ein bisschen optimistisch sind, vielleicht unrealistisch optimistisch, die sagen jetzt etwas, was eigentlich komisch ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Die sagen tatsächlich, das würde mein Leben nicht beeinträchtigen oder nur wenig beeinträchtigen, wenn ich dement wäre. Sind die noch ganz beieinander? Ja, das ist doch gar nicht unser Bild. Kann man so auch denken? Ja, das war eigentlich der Ausgangspunkt unserer Untersuchung. Wir wollten eigentlich wissen, was genau ist denn eigentlich das Wissen über Demenz? Es gibt ja sehr viel Forschung über dieses Thema. Sehr viel wird berichtet in den Medien. Man redet im Freundes- und Bekanntenkreis. Viele von uns haben in der Familie jemanden, der an einer Demenz erkrankt ist, haben vielleicht auch schon selbst etwas getan. Diese Untersuchung zielte darauf, herauszufinden, was ist eigentlich genau das Wissen über Demenz. Und hinter einer dieser Positionen, eine Demenz für wahrscheinlich zu halten, aber eben auch die Bedrohung zu erkennen, steckt vielleicht eine Bereitschaft, sich Wissen anzueignen. Und diese Fähigkeit, sich Wissen anzueignen, kann förderlich sein. Vielleicht besser als so eine unrealistisch optimistische oder sehr vielleicht dann auch versteckt ängstliche Herangehensweise an das Thema, wenn man es vermeidet, ihm aus dem Weg gehen möchte. Da wir ja auch in unserer Gedächtnissprechstunde eben sehr viele gesunde Menschen haben und auch solche, die vielleicht eine leichte kognitive Beeinträchtigung haben, haben wir uns zunächst mal angeschaut, wie ist denn da eigentlich die Bedrohungssituation, wenn man denn zu uns kommt. Leute, die zu uns kommen, sagen in der Regel, sie haben irgendwelche Gedächtnisbeschwerden. Typischer Fall, ich bin letzte Woche in den Keller gegangen, Keller angekommen, weiß nicht mehr, was ich da wollte. Ich bin dement. Ja. Oder von meinen 150 Freunden, letzte Woche bin ich dem Karl begegnet und mir fiel einfach nicht mehr ein, wie der Karl heißt. Der Name wollte mir nicht mehr kommen. Ich kenne zwar 22 Karls, aber bei dem fiel es mir nicht mehr ein. Ich bin dement. Ja. Solche Situationen, wir nennen Menschen, die so zu uns kommen und eigentlich völlig gesund und leistungsfähig sind, nicht anders als wir selbst, die nennen wir subjektiv kognitiv beeinträchtigt. Gibt es auch schon sozusagen einen Begriff in der Literatur, man sagt SKBler dazu, subjektiv kognitiv beeinträchtigt. Also rein subjektiv, sonst nichts. Das sind bei uns relativ viele, also von denen, die zu uns kommen. Manchmal können wir eine psychometrische, leichte kognitive Beeinträchtigung diagnostizieren. Da wir mit Ärzten zusammenarbeiten, können wir über verschiedene Abklärungen, dazu gehört dann natürlich auch die Bildgebung und alles, was sozusagen die Leitliniendiagnostik vorschreibt, können wir dann auch eine demenzielle Symptomatik feststellen. Und jetzt haben wir uns mal angeschaut, wie reagieren diese Gruppen vielleicht unterschiedlich auf Gedächtniseinbußen. Jeder von denen erlebt ja Gedächtniseinbußen. Und immer wieder ist ja die Diskussion, sind es vielleicht gerade die Dementen, die nicht bereit sind, Gedächtniseinbußen einzugestehen? Und darüber wird ja immer wieder viel diskutiert. Und wir glauben, und das war auch ein bisschen der Ansatzpunkt, dass es doch sehr viel damit zu tun hat, wie viele Bildungschancen, Bildungsressourcen man hat, weil Bildung ist eben eine wichtige Quelle für das hohe Alter, um nämlich sich weiteres Wissen anzueignen, eben auch Wissen über Demenz. Muss ich Ihnen nicht sagen. Sie müssen ja noch eine Viertelstunde überstehen, um weitere 15 Minuten länger zu leben. Also Sie sind offensichtlich bereit zu leiden. Ja? Also, der höchste Schulabschluss, den haben wir jetzt sozusagen erstmal mit 12 Jahren bezeichnet, die nächsten darunter mit 10 und 9 Jahren. Und dann sieht man also zunächst einmal, oh, jetzt sehen Sie den mittleren Balken nicht. Das sind also jetzt hier die mit Hauptschulabschluss, die mit Mittelschulabschluss und die mit Oberschulabschluss. Wer also keine Gedächtnisbeschwerden hat, der hat auch keine depressive Reaktion. Ja, ist eigentlich logisch. Interessant ist also mehr, was hier auf dieser Seite passiert. Also hier ist nichts. Auf dieser Seite ist eigentlich das Spannende. Wer nämlich jetzt eine hohe Bildung hat, ganz unabhängig davon, ob leicht demenziell, echte kognitive Störungen oder nur subjektive Beeinträchtigungen, wer eine hohe Bildung hat, reagiert auf Gedächtniseinbußen weniger depressiv. Das ist hilfreich. Das ist nämlich hilfreich, um auch dann noch etwas zu tun und sich einzustellen und einzusetzen für die Strategien, die dann zu einer Gesundheit, auch geistigen Aktivität und Aktivierung führen können. So haben wir dann weitergefragt, auch in unserer Studie, was wissen Sie denn eigentlich darüber, woran erkennt man eine Demenz? Ja, das ist ja etwas, was Sie jetzt am Ende dieser Vortragsreihe hier mit Sicherheit beantworten können sollten. Wäre ja ein guter Test. Vielleicht wird die Akademie mit Ihnen ja noch eine kleine Studie durchführen am Ende und Sie müssen das bestehen. Also was sind denn typische Frühanzeichen? Wir haben 9 Stück genannt und nochmal 7 weitere, die keine typischen Frühanzeichen sind und haben die Leute gebeten zu sagen, ist das ein typisches Anzeichen, ja oder nein? Ich bin mir sicher, ich bin mir unsicher. Ja, man kann ja auch sagen, na, ich weiß nicht so genau, aber ich glaube, Schuldgefühle sind kein typisches Anzeichen. Dann konnte man also hier hinten nein, sicher oder nein, unsicher einkreuzen. Und jetzt habe ich alles, was falsche Antworten sind, hier hinten rot markiert. Jetzt rächt sich, dass wir den Kontrast doch etwas stark hell gemacht haben. An dieser Stelle sieht man es dann nicht mehr so gut. Also Sie sehen hier alle richtigen Antworten. Vergesslichkeit mit Auswirkungen auf das tägliche Leben, das ist in der Leitliniendiagnostik typisch. Ja? Vergesslichkeit mit Auswirkungen auf das tägliche Leben. Das heißt, das merkt Ihre Umwelt. Nicht, wenn man in den Keller geht und vergessen hat, was man dort holt, sondern wenn man im Prinzip nicht mehr in der Lage ist, basale Aktivitäten des täglichen Lebens durchzuführen, dann hat das Auswirkungen. Wortfindungsstörungen, nicht weil man mal den Namen vergisst, sondern weil die Sätze einfach nicht mehr stimmen. Ja? Nicht weil man einen grammatikalischen Fehler begangen hat, da würden Sie bei mir viele Wortfindungsstörungen finden bei so einem Vortrag, sondern weil der Satz einfach nicht mehr sinnig ist oder eine eingeschränkte Urteilsfähigkeit. Das sind klare medizinisch vereinbarte Früherkennungszeichen und Schuldgefühle, Gewichtsverlust, Wahnvorstellungen gelten nicht als frühe Anzeichen der Demenz. Und einige weitere mehr haben wir da genannt. Und dann sehen Sie, gerade bei diesen ist sehr viel Unsicherheit. Wer das Gefühl hat, selbst wahrscheinlich an einer Demenz zu erkranken und das auch als Bedrohung erlebt, weiß mehr. Ja? Und hat sich offensichtlich auch mehr informiert, hat auch, das ist auch ein Ergebnis unserer Studie, dann eben auch mehr Erfahrungen schon im Umgang mit Demenzkranken. Häufiger Kontakt nämlich mit Demenzpatienten geht mit vermehrtem richtigen Wissen über frühe Anzeichen, aber auch anderem Wissen über Demenz einher. Also auch so etwas ganz Einfaches wie, dass Alzheimer nur eine Form von Demenz ist und nicht dass ein Synonym ist oder dass es gar Demenz eine Sonderform von Alzheimer ist, sondern andersherum ist die Wahrheit. Und das wissen eben Menschen, die ein richtiges und sicheres Wissen über Frühsymptome haben, eher. Und die, das ist nun besonders interessant, reagieren auf die richtigen Frühanzeichen. Wir haben dann weiter gefragt, was wären denn die Anzeichen, deren wegen Sie einen Arzt aufsuchen würden oder in eine Gedächtnissprechstunde gehen würden. Genau die, die das richtige Wissen haben, sagen auch die richtigen Symptome, bei denen sie Hilfe suchen und gehen dann auch nicht zu irgendeinem Hausarzt, sondern gleich zu einem Facharzt oder zu einer richtigen Quelle, wo man vielleicht auch dann Hilfe bekommt. Also eine Sorge um die eigene Gefährdung bezüglich der Demenz scheint zu helfen, dass man die richtigen Hilfen aufsucht. Das finden wir schon sehr bemerkenswert, weil wir also diesen anderen Befunden doch etwas entgegensetzen können und zeigen können, es gibt einen Ausweg aus dieser doch etwas niederschmetternden Befundlage, nach der Menschen glauben, es sei vielleicht nicht mehr lebenswert, nur weil man dement ist. Könne man ja nichts mehr tun. Man kann in der Tat sehr viel tun und das ist dann vielleicht auch ein Thema für die nächsten Vortragenden, aber ich will es Ihnen trotzdem ein bisschen zusammenfassen, weil eine sehr prominente Forscherin aus Stockholm hat sich die Mühe gemacht, in einer großen Meta-Analyse einmal über den gesamten Lebenslauf herauszufiltern, was sind denn eigentlich die Maßnahmen, die wir unternehmen können, um Demenz zu vermeiden, um der Demenz vorzubeugen. Und das fängt in der Tat früh an im Leben. Da gibt es vielleicht genetische Risiken, zumindest für unseren Lebensstil, sind da genetische Risiken und der Lebensstil, der dann zu solchen schlechten Verhaltensweisen führt, ich vermute mal, hier raucht keiner, ja, weil sie halten schon 40 Minuten durch, 45, schon mal sehr gut, oder vielleicht auch Bewegungsarmut ist ein besonders großes Thema in diesem Zusammenhang. Und diesen Risiken kann man immer etwas entgegensetzen. Und zwar gibt es für jede Lebensphase etwas, was am besten geeignet ist, um der Demenz vorzubeugen. In frühen Lebensphasen ist es sicher die Bildung, dann während der mittleren Jahre und dann weiter fortwährend das ganze Leben Ernährung. Und selbst wenn wir schon sehr alt sind, ist es nie zu spät für gute soziale, geistige und körperliche Aktivität. Die Befunde sind relativ klar. Die zeigen, dass selbst wenn ich mit 80 erst anfange zu laufen, das noch eine Wirkung hat. Der Weltrekordhalter in der Gruppe der über 90-Jährigen im Marathon, kennen Sie vielleicht, Faucha Singh, ist letztes Jahr 102 Jahre alt geworden. Er hat jetzt natürlich einen Vorteil, er ist in seiner Altersgruppe der Einzige. Deswegen kann er laufen, so schnell er will. Er hat jetzt allerdings mit 102 mitgeteilt, dass er aufhört zu laufen. Er ist nicht dement, er ist völlig gesund, aber es ist doch ein bisschen viel geworden. Er ist am Schluss auch nur noch Halbmarathon gelaufen. Angefangen hat Faucha Singh im Alter von 89 Jahren. Das ist das, was oft nicht gesagt wird dazu. Ja? Also immer wieder können wir uns in Erinnerung rufen, wir sind immer in der Hand, wir sind immer in der Lage, unser Leben in die eigene Hand zu nehmen und es lässt sich gestalten. Das ist die Seite der psychologischen Forschung, die ich Ihnen heute hier vermittle. Und dazu gehört auch noch etwas anderes, nämlich unser soziales Leben. Soziale Kontakte sind in der Tat sehr bedeutsam. Wahrscheinlich auch, weil sie umfassend trainieren, weil sie ganz natürlich all das liefern, was vielleicht eine gute Ernährung auch an Medikamenten schon liefert, die wir dann nicht mehr brauchen, und eine gute Bewegung vielleicht dann auch an Behandlungen und Operationen vorbeugt. Sozialkontakte sind für die geistige Aktivität relevant. Hier auch wieder Laura Fratiglioni, die auch über eine Meta-Analyse, also eine Analyse von vielen Studien, deutlich gezeigt hat, wer ein exzellentes Netzwerk hat, hat ein Demenzrisiko, was im Grunde unter dem Durchschnitt liegt. Und in dem Maße, in dem da die Qualität der sozialen Einbettung schlechter wird, steigt das Risiko deutlich, das Risiko im Laufe des nächsten Jahres zu erkranken. Und dazu könnten wir noch viele weitere Befunde geben, weil das ist wirklich mittlerweile ja auch schon sehr weit verbreitet. Einige glauben ja nun, es könnte helfen, kognitives Training einzusetzen, weil das auch viele Neuropsychologen und Psychologen immer wieder gerne anbieten. Ich gebe zu, wir machen das auch. Wir bieten auch Trainings an, allerdings nicht rein kognitive, sondern wir bieten immer Gruppen an, in denen man sozusagen gemeinsam Dinge erlebt. Aber Studien zu kognitiven Trainings gegen Demenz, auch im Umgang mit Demenz, sind viele durchgeführt worden. Und ein Kollege von mir aus Zürich, Mike Martin, sehr geschätzter Kollege, hat sich die Mühe gemacht, eine klassische Meta-Analyse durchzuführen mit all diesen Trainingsstudien, auch unter höchsten Bedingungen, die die Cochrane Collaboration stellt an eine Meta-Analyse. Also eine sehr gut kontrollierte Darstellung. Und was nun dabei rauskommt von 36 Studien, die vor allem nur Gesunde und Personen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung eingeschlossen hat, dass es in der Tat von den Trainings immer Gedächtnisgewinn gibt. Wenn Sie also viel das Gedächtnis trainieren, wird das Gedächtnis besser. Leider hat es keine Auswirkung auf irgendetwas anderes. Sie werden deswegen nicht besser beim Einkaufen im Haushalt, Sie werden auch nicht ein sozial verträglicher Mensch oder Sie werden nicht mehr gemocht von anderen, Sie werden auch nicht besser in anderen kognitiven Aufgaben, Sie können sich deswegen auch immer noch nicht das Fernsehen besser merken, wenn Sie irgendwelchen Unsinn im Fernsehen gesehen haben und den schnell wieder vergessen. Das funktioniert dann auch, vielleicht positiv. Und vor allem, was entscheidend ist, in diesen Studien gibt es zu Kontrollgruppen, die auch aktiv waren, die im Alltag aktiv waren, die einfach ein ganz normales, geistig aktives Leben geführt haben, gibt es praktisch keinen Gewinn. Was am Ende herauskommt, wahrscheinlich so wichtig oder wichtiger als irgendein künstliches Training, ist es ein geistig aktives, körperlich aktives und vielleicht auch ernährungsbewusstes Leben zu führen. Und das schützt am besten vor der Demenz. Damit bin ich im Prinzip am Ende. Ich habe Sie durch eine Tour und durch das Altern geführt. Ich habe Ihnen versucht zu vermitteln, dass Alter wichtige Erfahrungen widerspiegelt, Deutungskraft, die wir selber entwickeln, die wir selber beherrschen, die wir auch erwerben können, lernen können, dass Altern also nicht Schicksal, sondern ein Stil ist, ein Stil, den wir uns aneignen und dass wir auch im höchsten Alter immer noch Deutungsmuster finden können, die uns persönliches Wachstum, Erfüllung ermöglichen, dass auch eine sich verringernde Zufriedenheit positiv gedeutet werden kann, dass wir also, wenn wir so wollen, die Kraft des Alterns eigentlich am besten beschreiben können, damit, dass wir sagen, Unabänderliches nehme ich hin und Chancen, die es gibt, die nutze ich. Also sind positive Einstellungen, korrektes Wissen zur Demenz, auch Gedächtnisverlust, also positive Einstellungen zu Demenz und Gedächtnisverlust, wahrscheinlich die besten Wege zur Vorbeugung, Vorsorge und dann auch zu einem aktiveren Lebensstil, der uns vor der Demenz schützt. Vielen Dank.